Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Wetzlar. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Wir beten, dass die Worte in diesem Podcast zu dir sprechen und dass dein Herz oder vielleicht sogar dein ganzes Leben sich dadurch verändern, weil Gott dir ganz persönlich begegnet.
Ja, Perspektive Ewigkeit, wenn die Toten auferstehen. Wir haben es eben schon gehört, heute ist Volkstrauertag, eigentlich ein politischer Gedenktag, kein kirchlicher. Und es wird vor allem an die Toten der Kriege erinnert. Aber in der kirchlichen Tradition befasst sich dieser Sonntag vor allem mit dem Weltgericht und mit der Auferstehung der Toten. Mit dem Gedanken an die Auferstehung der Toten haben aber viele Leute heute ihre Schwierigkeiten und durchaus auch manche Christen. Deshalb ist es auch viel einfacher, an diesem Tag einfach die Trauer zum Thema zu machen. Das versteht jeder. Um Verstorbene wird eben getrauert. Das kann jeder, dazu muss man auch überhaupt nichts glauben. So weit, so gut, so traurig. Nur, als Christen können wir auf die Auferstehung der Toten nicht verzichten. Und ich meine, wir können nicht nur theologisch nicht auf sie verzichten, sondern wir können auch ganz praktisch nicht auf sie verzichten, indem wir einfach nicht mehr drüber reden. Das ist ja auch so ein Ausweg, der gerne beschritten wird. Man beschäftigt sich einfach nicht mehr mit den Themen, mit denen man nicht so gut zurechtkommt. Ach, sollen die Theologen sich auch schlaue Gedanken machen, sollen die sich streiten? Was geht mich das an? Aber dadurch verliert unser Glaube massiv, wenn wir nicht mehr von der Auferstehung der Toten reden. Er verliert nämlich seine Kraft. Er wird so, wie man es derzeit an vielen Stellen sehen kann, er wird schlaff, vor allem mit sich selbst beschäftigt. Er wird seltsam, unverständlich, merkwürdig. Und die Leute bleiben weg, weil sie es weder verstehen, noch es irgendwie anziehend finden. Ich habe dazu drei Punkte. Erstens, warum die Auferstehung wichtig ist. Zweitens, warum uns der Gedanke manchmal schwerfällt. Und drittens, die Kraft der Auferstehung. Warum ist die Auferstehung überhaupt wichtig? Ungefähr um das Jahr 55 nach Christus schreibt ein Mann einen Brief. Und er ist ein kleiner Handwerker, er ist zugleich auch Theologe. Aber er schreibt nicht an andere Theologen. Er hat zwar eine hervorragende jüdisch-theologische Ausbildung durchlaufen, bevor er selbst Christ wurde, aber er schreibt an Leute, von denen zumindest die meisten überhaupt keine theologische Ahnung haben, schon gar keine jüdischen. Er schreibt an andere kleine Handwerker. Er schreibt an Straßenhändler und Hafenarbeiter, an Kleinbauern und Sklaven. Er schreibt auch an Leute, deren Vergangenheit so im Rotlichtviertel einer großen Hafenstadt lag, ehemalige Zuhälter, Prostituierte und Betreiber zwielichtiger Kneipen. Die Empfänger seines Briefes stammen fast alle entweder aus unteren Schichten oder so aus sozialen Randschichten, mit denen man nicht so gern zu tun hat. Die Gemeinschaft dieser Leute ist aber durch ihn, den Briefschreiber, entstanden und er fühlt sich für sie verantwortlich. Und er weiß, wenn ich denen schreibe, darf ich es nicht zu kompliziert machen, sonst versteht mich keiner. Ihr werdet es erraten haben, ich spreche vom ersten Brief des Apostel Paulus an die Gemeinde in Korinth. Die Christen in Korinth hatten offenbar auch gewisse Schwierigkeiten mit der Auferstehung. Paulus schreibt ihnen ja kein überflüssiges Zeug. Er führt mit denen auch keine theologische Diskussion, das hätten die gar nicht gekonnt. Sondern er beschäftigt sich damit, was für die Leute gerade wichtig ist. Und erstmal führt Paulus Zeugen dafür an, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist. Menschen also, die Jesus nach seiner Hinrichtung und Beerdigung wieder lebend gesehen haben und mit ihm gesprochen haben. Er nennt die Namen einiger bekannter Jünger. Er nennt auch sich selbst. Und dann sagt er, später sahen ihn über 500 Brüder auf einmal. Einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch. Und er schreibt das so in einem Abstand von ungefähr 55 Jahren. Von heute aus gesehen, 25 Jahren. Von heute aus gesehen, vor 25 Jahren, da wurde der israelische Ministerpräsident Yitzhak Rabin ermordet. In der japanischen Stadt Kobe gab es ein katastrophales Erdbeben mit ganz vielen Toten. Da stürzten so mehrere Brücken aufeinander. Oskar Lafontaine wurde Vorsitzender der SPD. Der Film Braveheart kam in die Kinos. Alles Sachen, an die ich mich ganz gut erinnern kann. Und natürlich, seitdem sind einige Leute gestorben, aber die meisten, die das damals auch erlebt haben, Die leben noch, die kann man fragen, wie das war. Paulus sagt damit, wenn es dir schwerfällt, an die Auferstehung Jesu Christi von den Toten zu glauben, dann steig hier in Korinth auf ein Schiff, fahr nach Palästina, lauf rauf nach Jerusalem. In knapp 2 Wochen kannst du bequem da sein. Da wirst du genügend Leute treffen, die den auferstandenen Jesus selbst gesehen und mit ihm gesprochen haben. Korinth war eine große Hafenstadt. Im ganzen östlichen Mittelmeerraum war die Schifffahrt recht hoch entwickelt. Man konnte so eine Reise ohne weiteres machen. Da gingen auch dauernd Schiffe hin und her. Und Freunde, es gibt keinen einzigen Brief aus der Antike, auch kein anderes Schriftstück aus der Antike, was uns so einen starken Beweis für irgendein anderes historisches Ereignis aus dieser Zeit liefert. Wenn man nicht von vornherein sagen will, Auferstehung kann es gar nicht geben. Aus Sicht eines Historikers hat sie eine höhere Sicherheit für sich, ist besser bezeugt als jedes andere geschichtliche Ereignis aus dieser Zeit, von dem du vielleicht in der Schule im Geschichtsbuch gelesen hast. Und das ist der Hintergrund, vor dem Paulus dann schreibt, das also ist unsere Botschaft. Gott hat Christus vom Tod auferweckt. Wie können dann einige von euch sagen, dass die Toten nicht auferstehen werden? Wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann ist Christus auch nicht auferweckt worden. Und wenn Christus nicht auferweckt worden ist, dann hat weder unsere Verkündigung einen Sinn, noch euer Glaube. Wenn die Toten nicht auferweckt werden, ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer ganzer Glaube vergeblich. Eure Schuld ist da nicht von euch genommen. Und wer im Vertrauen auf Christus gestorben ist, ist dann verloren. Wenn wir nur für das jetzige Leben auf Christus hoffen, sind wir bedauernswerter als irgendjemand sonst auf dieser Welt. Luther übersetzte, dann sind wir die elendesten unter allen Menschen. Paulus sagt hier mit recht kurzen und einfachen Sätzen, wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann ist auch Jesus nicht auferstanden. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann ist es sinnlos, an ihn zu glauben. Dann solltest du es bleiben lassen. Dann hätte ich euch was vorgelogen. Dann gibt es keine Vergebung von Sünden und der christliche Glaube ist Humbug. Dann lass es sein, es ist sinnlos. Man möchte ja fragen, ja, warum denn so radikal, mein lieber Herr Paulus? Ist denn der christliche Glaube nicht auch ohne die Auferstehung eine schöne Sache? Er ist doch nett. Ne? Der christliche Glaube ist doch irgendwie nett. Eine Religion der Liebe. Eine Religion des Verständnisses füreinander. Die Botschaft davon, dass alle Menschen Kinder Gottes sind und Gott sie liebt. Das geht doch auch ohne so schwer zu glaubende Sachen wie die Auferstehung. Ist doch eine Möglichkeit, Gott näher zu kommen, wenn man den christlichen Glauben pflegt. Tut mir ja fast leid, dass ich dich enttäuschen muss, wenn du so denkst. Du kannst nämlich Gott überhaupt nicht näher kommen. Also wenn Gott wirklich Gott ist und nicht nur aus ein paar netten Gedanken besteht, dann kannst du ihm überhaupt nicht näher kommen. Weder dadurch, dass du besonders nett zu anderen Leuten bist, noch dadurch, dass du besonders religiös bist, noch dadurch, dass du besonders moralisch lebst oder irgendwelche religiösen Übungen machst. Kluger Mensch hat mal gesagt, Gott ist durch die sittlichen Leistungen der Menschen ebenso gut zu erreichen wie der Mond durch Stabhochsprung. Gott ist durch die sittlichen Leistungen der Menschen ebenso gut zu erreichen wie der Mond durch Stabhochsprung. Wenn das so ist, warum versuchst du es immer noch? Sondern es gibt nur eine einzige Weise, wie du Gott näher kommen kannst. Und die besteht darin, dass Gott dir von sich aus näher kommt. Und das hat er getan. Indem Jesus Christus Mensch geworden ist, indem er sich für alles, was zwischen den Menschen und Gott steht, wir nennen das Sünde, indem er sich dafür hat kreuzigen lassen, infolgedessen auch starb und beerdigt wurde, und indem Gott ihn dann wieder auferweckt hat, denn seitdem lebt er und kann Menschen retten und zu sich ziehen. Und deswegen fährt Paulus dann nach unserem Text fort, nun aber ist Christus auferstanden, ja, der Erste aus den Toten. Und dann erklärt er, was daraus folgt. Freunde, Auferstehung ist wichtig. Die Auferstehung ist unverzichtbar für den christlichen Glauben, denn ohne Auferstehung ist der christliche Glaube völlig sinnlos. Und wer nicht an die Auferstehung Jesu Christi glaubt, ist kein Christ. Das heißt jetzt nicht, dass man nicht auch als Christ mal so richtig von Zweifeln gepackt werden kann, auch mit der Auferstehung, dass es einmal so richtig durchschütteln kann. Das ist auch nicht schlimm. Jesus kommt damit zurecht und er wird auch dir helfen, diese Zweifel auch wieder zu überwinden. Aber wer die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ernsthaft leugnet und sich trotzdem als Christ bezeichnet, der lügt. Ein Christentum ohne Auferstehung gibt es nicht. Aber warum fällt uns der Gedanke an die Auferstehung trotzdem so schwer? Es gibt dafür zwei Gründe. Von denen ist einer recht leicht zu überwinden und der zweite viel schwieriger. Ich fange mal mit dem Einfachen an. Also man hört das immer mal wieder. Auferstehung, ja, schön und gut, aber wie soll das denn gehen? Also ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Genau diese Frage hatten diese eher schlichten Christen in Korinth auch schon. Ja, wie soll das denn gehen? Ich kann mir das nicht vorstellen. Paulus widmet dieser Frage dann auch einen ganzen Abschnitt in diesem Brief. Und sinngemäß sagt er, du musst dir das nicht so vorstellen, dass genau dieser Körper hier, der zwangsläufig eines Tages stirbt und dann auch verrottet, dass der genau so wieder lebendig gemacht wird, quasi Verwesungsprozess rückwärts. So Vorstellungen gab es im Mittelalter. Deswegen hat man im Mittelalter gerne auch mal Leute verbrannt, weil man dachte, dass man denen dadurch die Auferstehung schwieriger machen kann, wenn anschließend nur noch Asche übrig ist. Hätten die Leute im Mittelalter mehr in der Bibel gelesen, wären sie nicht auf so komische Gedanken gekommen. Das war im Mittelalter aber nicht so in Mode. Paulus macht es klar. Dieser natürliche Körper stirbt irgendwann. Und dann verrottet er auch. Es wird aber ein andersartiger, ein geistlicher Körper sein, der aufersteht. Und wir werden die Ewigkeit nicht als körperlose Seelenwesen verbringen, die irgendwo so rumschweben, formlos, farblos, wabbelig und blass, wie so ein geschmack- und farbloser Wackelpudding irgendwo in der Ewigkeit, sondern dass wir Menschen einen Körper haben, ist was ganz Wunderbares. Gott hat sich das von Anfang an für uns so vorgestellt. Das hat er von Anfang an erfunden, dass wir uns spüren können, dass wir uns anfassen können, dass wir real sind. Und das ändert sich auch in der Ewigkeit nicht. Die Körperlichkeit gehört zum Menschsein dazu. Ohne Körper bist du kein Mensch. Und das Gerücht, der christliche Glaube oder die Bibel wäre ein körperfeindliches Unsinn, das Gegenteil ist wahr. Der Auferstehungskörper wird zwar in der Bibel nicht genau definiert, woraus der alles besteht, aber an den Berichten über den auferstandenen Jesus kann man da schon ein bisschen was erkennen. Jesus war nach seiner Auferstehung offenbar nicht mehr so an Raum und Zeit gebunden wie vorher und wie seine Jünger es immer noch waren. Der konnte da in einer anderen Weise durchgehen. Für die Jünger sah es dann so aus, auf einmal ist er da, dann ist er wieder weg. Jesus konnte angefasst werden. Dem Thomas sagt er, hier, fass mich an. Fass mal die Hände an. Fass mal meinen Bauch an. Ja? Andere Jünger haben seine Füße, seine Beine angefasst. Jesus konnte auch was machen. Als er am See Genezareth zu seinen Jüngern kam, da macht er erstmal ein Feuerchen und brät denen ein paar Fische, so als Frühstück. Er konnte auch selbst was essen. Sein Aussehen war zwar irgendwie anders, aber doch gleich. Die Jünger haben das auch gemerkt. Er sieht zwar irgendwie anders aus, aber er ist derselbe. Mein Körper, der hier, der ist jetzt 58 Jahre alt. Ich hoffe, er hält noch möglichst lange. Aber ich bin schon ganz gespannt darauf, wie sich das wohl anfühlt, wenn ich meinen Auferstehungskörper bekomme. Also mit dem kann man bestimmt tolle Sachen machen. Das wird richtig cool. Das ist besser als ein neues Auto oder ein neues Motorrad. Also das wird richtig cool. Die zweite Schwierigkeit, die liegt tiefer. Und die macht uns deswegen oft auch größere Probleme. Das ist so der Gedanke, wenn es diese Auferstehung gibt, also dann bin ich ja danach so richtig lebendig und bin gleichzeitig aber auch ganz dicht mit Gott zusammen. Und Moment mal, will ich das eigentlich? Will ich das? Also wenn du irgendwo eingeladen wirst, und du überlegst, ob du hingehst, dann entscheidet sich das normalerweise an zwei Fragen. Nämlich, was ist das denn für einer, der mich da eingeladen hat? ja, und warum hat er mich eigentlich eingeladen? Also vielleicht ist das ja so ein totaler Langeweiler oder so ein ganz unangenehmer Mensch, der immer alles besser weiß und mir sagt, was ich alles falsch mache. Da gehe ich vielleicht eher nicht hin. Vielleicht ist es aber auch der netteste Typ, den ich kenne. Ja, da komme ich doch gerne. Und natürlich wüsste ich auch gerne, warum ich denn eingeladen worden bin. Ja, wenn das mein bester Freund ist und ich weiß, der mag mich so richtig gern, dann komme ich auch gern. Wenn ich aber so den Eindruck habe, also Interesse hat er eigentlich nicht an mir. Ich bin eingeladen worden, ja, irgendwie so pflichtschuldigst auch, weil es sich so gehört. Naja, dann gehe ich vielleicht eher nicht hin. Also, wenn der hier, wenn der dich einladen würde und sagen würde, komm zu mir, verbring Zeit mit mir, viel Zeit und ganz dicht. Wie viel Lust hättest du auf diese Einladung? Aber viele Christen stellen sich Gott genau so vor. Als zornigen Gott, der sauer auf sie ist und der beleidigt ist, weil sie sich nicht genug Mühe gegeben haben oder zu viel gesündigt haben oder warum auch immer. Und auch noch so ein Überwachungsgott, der alles sieht, so eine Art Superpolizist. Also vor so einem möchte man doch lieber Abstand halten. Ne? Da fragt man sich höchstens, also wie viel muss ich dem denn anbieten, so an Wohlverhalten und Frömmigkeit, damit der einigermaßen mit mir zufrieden ist und mich in Ruhe lässt. Und der Gedanke, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, dass es irgendwie weitergeht, der ist ja noch angenehm. Ja, dann ist nicht alles zu Ende, dann geht es irgendwie weiter. Aber dass es dann auch noch diesen Gott gibt und ich auch noch mit dem zusammen sein muss und auch noch ewig lange und ganz dicht. Also darüber möchte ich lieber nicht so lange intensiv nachdenken. Denn vor diesem Gott habe ich Angst. Lieber halte ich Abstand. Solche Vorstellungen kommen meistens daher, was Menschen als Kind erlebt haben, wie sie ihre eigenen Eltern erlebt haben oder wie ihnen Gott vorgestellt worden ist. Wäre ein eigenes Thema, darüber sind schon dicke Bücher geschrieben worden. In der Seelsorge ist das so ein klassischer Dauerbrenner. Aber statt lange darauf einzugehen, will ich mal versuchen, ein anderes Bild zu malen, ein anderes Bild zu entwerfen. Paulus schreibt an einen seiner besten Mitarbeiter, an den Timotheus: Mir ist das Evangelium von der Herrlichkeit des glückseligen Gottes anvertraut worden. Wir versuchen mal ein paar modernere Begriffe dafür zu finden. Evangelium bedeutet einfach eine gute Nachricht. Und wann sagen wir das, was herrlich ist? Ruft mal rein. Wann sagen wir das, was herrlich ist? Ja? Hör ich was? Ja, genau. Herrliches Wetter. Herrlich benutzen wir als Steigerungsform von schön. War der Urlaub schön? Er war herrlich. Ist das Wetter bei euch schön? Es ist herrlich. Hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht, dass Gott schön ist? Enorm schön. Der da ist jedenfalls nicht schön. Im Griechischen steht da das Wort Doxa. Doxa. Im Deutschen entspricht ihm wirklich am ehesten so der Begriff einer enormen Schönheit. Etwas, das so schön ist, dass es aus sich heraus strahlt, dass es leuchtet, dass es vor lauter Schönheit leuchtet und strahlt und glänzt und aus sich heraus Licht und Schönheit ausstrahlt. Gott ist schön und alles, was er macht, ist schön. Deswegen lieben wir auch die Schöpfung so. Wo wir hinschauen, finden wir Schönheit. Also, hast du schon mal eine hässliche Rose gesehen? Wo du gesagt hast, die ist aber hässlich, tu die weg. Ob jetzt in den Bergen oder im Meer oder irgendwo dazwischen, überall finden wir Schönheit. Und diese Schönheit, die rührt etwas in uns an. Das Herz geht auf. Man möchte eigentlich länger hinschauen. Man möchte da bleiben in dieser Schönheit. Und wenn du auf was triffst, was hässlich ist, dann haben das normalerweise Menschen gemacht. Aber weil Gott Schönheit ist und weil Gott die Menschen nach seinem Bild erschaffen hat, deswegen haben auch wir in uns diese Sehnsucht nach Schönheit. Das ist etwas, was uns Menschen auszeichnet. Also ich liebe ja Sonnenuntergänge. Hast du schon mal einen hässlichen Sonnenuntergang gesehen, wo du gesagt hättest, ah, der ist aber hässlich, kann man ja ein bisschen vorspulen, dass er weggeht? Bei der Hochzeit unserer zweiten Tochter im Sommer, kleine Gesellschaft waren wir, da waren die meisten von uns abends noch mal an der Ostsee Sonnenuntergang gucken, den da. Und es war wunderschön, da waren noch viele Spaziergänger am Strand, die da ihre Hunde ausführten und alle standen und guckten Sonnenuntergang. Weißt du, wer sich überhaupt nicht für die ganze Schönheit und für den Sonnenuntergang begeistern konnte, wen das überhaupt nicht interessiert hat? Nee, das war nicht das Brautpaar, die hatten sich umgezogen und standen auch und guckten Sonnenuntergang. Das waren die Hunde von den Spaziergängern. Die waren komplett desinteressiert am Sonnenuntergang und an der ganzen Schönheit. Also man hat auch noch nie im Museum davor sichern müssen, dass da Hunde und Katzen reinkommen, um sich endlich auch mal einen Van Gogh oder einen Picasso im Original anzuschauen. Nur wir Menschen machen so komische Sachen. Nur wir haben in uns dieses Verlangen nach Schönheit. Und das entspricht dem, dass Gott selbst schön ist. Dass er aus sich heraus strahlt. Das passt zusammen, das ist der Link. Und Gott ist nicht nur schön, er ist auch glücklich. Statt dem alten Wort glückselig könnte man auch unglaublich glücklich sein. Mir ist die gute Nachricht von der enormen Schönheit des unglaublich glücklichen Gottes anvertraut worden. Hast du schon mal eine Predigt darüber gehört, dass Gott glücklich ist? Wird, glaube ich, zu selten darüber gesprochen. Und ich will jetzt nicht behaupten, dass Gott so aussieht. Aber er strahlt vor Glück. Er platzt förmlich vor Glück. Es quillt ihm aus allen Nähten. Auch da steht manchen Christen die eigene Kindheit im Weg. Kinder beziehen ja alles auf sich selbst und wenn die Mama unglücklich ist, dann hat das Kind automatisch den Eindruck, mit mir ist was falsch. Ich muss mich mehr anstrengen, ich muss braver sein, ich muss irgendwas machen, damit Mama wieder glücklich ist. Und so Leute laufen dann hinterher auch als Erwachsene durchs Leben und fühlen sich ständig dafür verantwortlich, dass alle anderen glücklich sind. Auch das ein großes Thema, klassischer Dauerbrenner in der Seelsorge. Aber ich habe eine gute Nachricht für dich. Du musst dich gar nicht besonders anstrengen. Du musst auch nichts Tolles machen, damit Gott nicht so aussieht, sondern eher so. Der ist auch alleine glücklich. Der ist auch glücklich, ohne dass du irgendwas Tolles machst. Der platzt quasi vor Glück. Und dem musst du auch nicht helfen, damit er glücklich wird. Also wenn Gott Hilfe bräuchte, dann würde er vielleicht noch ein paar Erzengel erschaffen, aber nicht so fehleranfällige Gestalten wie dich und mich. Und dann kriegen Leute plötzlich die Krise. Dann kriegen Leute plötzlich die Krise und sagen, ja, aber wenn Gott auch ohne mich glücklich ist, wenn er mich dazu gar nicht braucht und wenn ich ihm auch nicht helfen muss, ja, warum bin ich dann eigentlich hier? Warum stehe ich hier? Was soll ich denn hier in der Gemeinde? Ich gar nicht dazu nötig bin, dass Gott glücklich ist und dass es alles irgendwie weitergeht. Wozu gibt es mich dann überhaupt? Hast du dir schon mal irgendwas angeschafft, was du nicht brauchtest? Also bei Frauen soll das ja manchmal bei Schuhen oder Handtaschen vorkommen. Okay, jetzt muss ich vorsichtig sein. Ich habe, glaube ich, mehr Schuhe als meine Frau. Aber auch Handtaschen werden ja nicht nur gekauft, wenn die alte gerade von Ratten zerfressen worden ist, sondern einfach, weil sie schön ist. Bei Männern ist das dann eher mit Werkzeugen der Fall. Der ganze Keller ist voll Werkzeuge, die man in den nächsten 10 Jahren nicht braucht. Einfach, weil es Spaß macht. Einfach, weil es schön ist. Ich stelle mir das so vor. Gott macht gerade einen Menschen. Er macht einen Menschen, er formt ihn und dann formt er so die Gesichtszüge aus. Und dann kommt ein Engel vorbei und sagt, oh Majestät, was machen Sie denn da? Ah, ich sehe einen Menschen. Ja, schön. Aber Majestät, ist das denn nötig? Ich meine, Sie haben ja schon 7,8 Milliarden davon. Und dann sagt, ja, mein lieber Engel, also irgendwie hast du zwar recht, also nötig wäre das nicht. Aber schau, wie schön, wie wunderbar der ist, den muss ich einfach haben. Ich habe mich total vernarrt in den muss ich unbedingt haben. Und heraus kamst du und heraus kam ich. Freunde, wenn das wirklich in unser Herz gesackt ist, wenn das so richtig tief drinnen angekommen ist, dann ist Auferstehung die coolste Sache der Welt. Dann ist es das, wo ich unbedingt hin will. Mit einem neuen Auferstehungskörper versehen sein, bei diesem Gott sein, der sich so in mich verguckt hat, ist die coolste Sache der Welt. Das ist das, was ich unbedingt will. Das ist die Hoffnung, die mich antreibt. Das ist das, was mich am Laufen hält. Und damit wären wir schon auch beim dritten Punkt, nämlich bei der Kraft der Auferstehung. Ich hörte die Geschichte von einem jungen Mann aus Ägypten. Der war Moslem und Jesus erschien ihm im Traum. Das kommt übrigens in der ganzen islamischen Welt seit vielen Jahren relativ häufig vor, dass Jesus Menschen im Traum erscheint. Und dieser junge muslimische Mann war davon völlig geflasht, von diesem Mann im strahlenden Weiß, der vor ihm stand, von dem eine solche Welle der Liebe ausgeht, bei dem eine solche Schönheit war, eine solche Welle der Annahme. Und er war davon völlig überwältigt und er lief zum nächsten Pastor einer christlichen Kirche, die er finden konnte, und sagte, ich habe Jesus gesehen, Jesus ist mir erschienen, der ist so wunderbar, der ist so herrlich, der ist so überwältigend, ich will mich taufen lassen und Christ werden. Und dieser Pastor, der hatte natürlich sofort all die ganzen Schwierigkeiten im Kopf. Mann, wenn der sich jetzt taufen lässt, der wird von seiner Familie ausgestoßen, vielleicht bringt den irgendeiner um, und wenn ich als christlicher Pastor in einem islamischen Land den taufe, dann geht es mir vielleicht nicht besser? Und dann versucht er ihn erstmal runterzureden. Mach mal ein bisschen langsam. Ja. Komm mal ein bisschen runter. Also ja, und ist ja alles ganz schön und gut. Und vielleicht kommst du mal heimlich zu einer von unseren Versammlungen und sprich nicht so viel davon. Und ja, das mit der Taufe, das kann man ja auch ein bisschen aufschieben. Und ob das so ganz nötig ist. Ja, und eigentlich riet er ihn fast ab. Und irgendwann, da schaute dieser junge Mann ihn an und sagte, sag mal, du hast ihn nie gesehen, oder? Freunde, die Jünger, denen der Auferstandene erschienen war, die Jünger, die das erlebt hatten, diesen Jesus voller Leben, voller Farbe, voller Bewegung, voller Ideen, voller Liebe, voller Kraft, so voller Leben, die hatten ein gemeinsames Kennzeichen. Sie hatten keine Angst mehr. Diese Grundangst des menschlichen Lebens, die Angst vor dem Tod, die war ihnen abhanden gekommen. Ja, sie kamen schon noch in Situationen, in denen sie sich auch gefürchtet haben. Sie blieben ja Menschen mit allen menschlichen Gefühlen. Aber sie waren überwältigt von diesem Leben, das ihnen begegnet war. Und wenn du das mal erlebst, dann wirst auch du überwältigt von diesem Leben, voller Farbe, voller Feuer, voller Kraft, voller Bewegung, voller Lebendigkeit. Und wie dir das begegnet, ist eine andere Frage. Aber wenn du dem Auferstandenen begegnest, dann verändert dich das. Das kann sein, dass das im Herzen anfängt, so leise zu glühen. Wie so ein Funken, den man anblasen muss, aus dem eine Flamme entsteht. Und in dieser Flamme erscheint quasi der Auferstandene. Und der setzt dich in Bewegung. Es kann auch sein, dass du auch mal einen Traum hast und Jesus dir erscheint oder in der Vision. Und wenn du sowas erlebst, ich verspreche dir, das kann ich dir berichten, das vergisst du nie mehr. Nie mehr. Der Auferstandene lebt und er lebt in dir und er setzt dich in Bewegung. Und du machst vielleicht noch genau das gleiche wie vorher, aber es ist anders. Weil das Leben der Ewigkeit, weil der Auferstandene in dir lebt, er setzt dich in Bewegung, er wirkt durch dich und das, was du tust, wird anders. selbst wenn es noch genau das Gleiche ist, es wird für andere Leute auch voller Feuer, voller Leben, voller Freude, voller Annahme, voller Hingabe. Freunde, Jesus, der Auferstandene, ist es wert, dass wir alles an ihn hingeben. Und ich möchte dafür beten, dass er dir begegnet und dass du das auch erfährst, so voller Auferstehungsleben zu sein, wie die Jünger es waren. Jesus, danke, dass du so groß bist, dass du so wunderbar bist, dass du so herrlich bist. Danke, dass du kommst und uns anrührst. Jesus, ich bete, dass du in uns lebendig wirst, dass wir das bekommen. Auf welche Weise auch immer, dieses Auferstehungsleben aus dir, diese Kraft, diese Freude, diese Bewegung der Ewigkeit, damit wir auf dich zugehen können, voller Freude, dass dann das Sterben und die Auferstehung nur noch der zweite Schritt ist, weil wir jetzt schon in deiner Gegenwart leben. Amen.
Wir hoffen, dass dich diese Predigt ermutigt und herausgefordert hat. Wenn du Fragen hast oder dich weiter mit uns connecten willst, dann schau doch auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei oder nutze unsere Webseite feg-wetzlar.de. Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen.